Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo.
Wir sind live beieinander in meiner heißen Küche. Hier fing damals so ein Absatz-Podcast an. Aber davon abgesehen, mittlerweile ist Joachim Jo Letschert, meine Damen und Herren, der Berglein. Und wir haben heute einen ganz wunderbaren Gast, Zugast. Er ist absoluter, nicht nur Reisefachmann, Experte. Kann man das so sagen?
Man weiß es nicht. Wenn man etwas liebt und da leidenschaftlich ist, ich bewundere das im Grunde mehr, aber dazu später mehr.
Okay, meine Damen und Herren, Henrik Brandt, bitte Applaus! Henrik, wir fangen direkt an, du hast. Und das ist natürlich auch diese.
Reisespecial, ne?
So ist es.
Ja, ist auch so heiß hier im Karriere.
Ja, das haben wir extra gemacht. Und du bist du hast ein Reisebüro seit, wenn ich es richtig gesehen habe, seit 2003.
Seit 2003 arbeite ich im Reisebüro und dann irgendwann habe ich es übernommen.
Das heißt, du hast auch das Reisebüro, in dem du jetzt arbeitest, oder übernommen hast, also das ist immer das Gleiche gewesen?
Ganz am Anfang war es ein Jahr, ein anderes, eine Zweigstelle quasi, und dann hat meine ehemalige Chefin gesagt, Mensch, mit zwei, das ist so viel Arbeit und so, habt ihr nicht Lust, das andere zu übernehmen, und dann kam es so. Also es war mehr Glück als Verstand.
Und wie kamst du dazu, dass das Thema Reisen, also bist du irgendwann morgens aufgewacht, hast gesagt, yeah, oder wie ist das, wann hattest du deine allererste Reise?
Ich komme aus so einer Familie, die viel Campingurlaub gemacht hat, weil man hat es ja gut und man kann überall hinfahren und so. Und ich sage manchmal, dass ich geschädigt bin fürs Leben. Also Camping würde ich jetzt wohl nicht mehr machen, außer ich muss. Und dann waren wir immer so in Spanien und in Italien und ne, der größte Campingplatz Europas, Union Nido, das war auch unsere Heimat im Sommer. Im Sommer. Aber und auch im Winter, wir waren noch
nicht. Nein, ich meine, weil du sagst, du machst es nicht mehr, außer du musstest. Also
wenn ich jetzt irgendwo, oder? Nee, wenn ich irgendwo wäre, wo es keine andere Möglichkeit gibt. Oder wo es halt von den Gegebenheiten her ist, dass man jetzt zum Beispiel sagt, im Sudan kann man an den Pyramiden, die es im Sudan gibt, campen. Und dann wäre es vielleicht, dass man da ein Feld aufschlägt und so, das stelle ich mir das ganz schön vor.
Ich habe auf dem K2, ja.
Der
Ausblick von
dabei. Italien, Spanien hat ja quasi durchgecampt.
So in etwa. Genau. Und dann kamen jetzt immer meine Großeltern, waren große Reisegroßeltern, und die haben dann immer, als sie nach Frankfurt geflogen sind, waren sie die Nacht davor bei uns. Und dann hieß es immer, wo geht's denn hin? Und dann waren wir mal in Mauritius und in Papua-Neuguinea und in Afrika und so. Und dann habe ich diese ganzen Begriffe gehabt und dann waren die zwei Wochen nicht da und dann kamen die wieder. Und dann
haben nicht gekämpft.
Nee. Dann habe ich ein Handtuch bekommen oder irgendwas Tolles aus der Ferne. Und dann kam so dieses Interesse, Mensch, toll und weit weg und so. Ich würde jetzt für mich nicht auf die Idee kommen, zwei Wochen in Italien auf den Campingplatz zu gehen. Das ist toll für viele, und ich glaube auch, dass das, weil man einfach so frei ist und man kann machen, was man will, und man kann sich selbst verpflegen und man ist in der Natur und sowas, ne? Aber ich glaube, ich habe davon jetzt genug gehabt und jetzt ist es Zeit, mir die Welt anzuschauen.
Kreuzfahrtschiff, ist das dann?
Ich finde es ein bisschen problematisch wegen diesen ganzen Klimasachen, die dahinter hängen, aber es wird immer besser. Also es gibt jetzt quasi schon Kreuzfahrtschiffe in Norwegen, die sind da so ein bisschen Vorreiter, die mit Biostrom fahren, die haben Wasserperlen, die vor dem Schiff nach oben prickeln, und das spart 15% Kerosin, weil es den Wasserwiderstand verringert und so. Also das ist toll, was es da so gibt, aber es ist natürlich immer noch problematisch. Aber es gibt so ein paar Touren, die mit dem Kreuzfahrtschiff, finde ich, jetzt mehr Sinn machen. Also wenn wir als Beispiel mal die Karibik nehmen, ne, und man möchte viele Länder in kurzer Zeit sehen, dann ist vielleicht so eine Karibik-Kreuzfahrt eine ganz gute Idee. Aber bei Kreuzfahrt muss man sich halt immer bewusst sein, ich kann jetzt nicht sagen, ich kenne das Land, weil ich einen Tag da war. Ne? Man hat vielleicht so ein bisschen die Highlights gesehen, man hat vielleicht einen Kaffee getrunken und so. Aber das unterscheidet dann vielleicht auch ein bisschen das Reisen vom Urlaub.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil was du erzählst, ist ja Reisen. Also nach Papua-Neuguinea, vermutlich kann man da auch in einem Ressort, aber da lernt man halt das Ressort kennen.
Genau.
Also du bist ein Reiser.
Ja. Ich würde hoffen, einer zu sein. Aber so ein
oder ist mal Jahr, Pauschalurlaub.
Das muss auch mal sein. Ja. Das ist auch ganz schön, irgendwo mal, also wenn ich Entspannung brauche, fahre ich irgendwo hin, wo ich schon öfter war, weil dann habe ich meinen Strand und dann kann ich mich entspannen und habe nicht das Gefühl, ich muss mir jetzt noch die vierte Ausgrabung anschauen und ich muss nochmal los irgendwie, sondern habe ich mal Zeit,
in Spanien zu lesen.
Ja.
Das ist in Spanien.
Ja. Also das muss auch ab und an sein, dass man ein bisschen abschalten kann.
Kommt denn, also für mich, als der Steffen gesagt hat, hier Reisebüro, dachte ich, ich weiß natürlich, dass es noch Reisebüros gibt, aber es hört sich ja fast so ein bisschen wie Videothek an. Es gibt natürlich auch noch Videotheken, aber kommen denn, also offensichtlich kommen noch Leute, aber wer kommt denn zu dir? Wirklich Leute, die sagen, oh, komm mal kurz entspannen, mach mal eine Billo-Mallorca-Reise? Oder eher die sagen, wir wollen schon ein bisschen was erleben und dann von dir natürlich den Ratschlag wollen, A, wohin und B, was da machen.
Ich glaube, das hat sich verändert. Also zum einen schon vor Covid durch das Internet und jetzt auch dann mit Covid hat sich wieder verändert. Ich glaube, dass eigentlich die gleichen Gäste kommen wie vorher. Also es gibt natürlich so ein paar ältere Kunden, die mit dem Internet nicht ganz so firm sind, Angst haben, was Falsches zu drücken und so. Und man muss auch dazu sagen, dass das im Reisebüro nicht teurer als online. Also wenn man jetzt aber auch in allen anderen Reisen. Ja. Also wenn man jetzt eine Altursreise zum Beispiel hat.
Das ist eine spannende Information, weil das wäre mein nächster Preis, meine nächste Frage.
Also es gibt einige wenige Reisebüros haben sowas wie eine Bearbeitungsgebühr oder Beratungsgebühr oder sowas, aber der Großteil hat das nicht.
Aber wir reden dann von 19 Euro, 20 Euro. Oder
irgendwas. In der Regel, genau. Also machen die, ne? Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch keine. Ja. Es hat halt einen Mehrwert. Wir haben Systeme, in denen wir die Preise vergleichen können. Viele kommen zum Beispiel auch und sagen, ja, wir haben online schon geschaut, wir wissen, welches Hotel wir wollen, aber online kriegen wir nur so blöde Flugzeiten zum Beispiel. Und dann können wir in unserem System eingeben, Kunde will morgens hinfliegen, nachmittags zurück. Also in der Regel, die Faustregel ist ja, jeder will vor 12 hin und nach 12 zurück, so irgendwie, ne? Und dann können wir das eingeben und das System sucht es durch und dann kann man halt zusammen gucken, was da am besten ist.
Aber hast du schon mal, wir reden ja jetzt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, hast du schon mal in anderen Reisebüros, hast du die so getestet oder mal geguckt, wie die Daten so inkognito, so ich bin irgendwie der Mann von RTL?
Also ganz am Anfang, also als ich, das war Teil der Ausbildung, dass gesagt wurde, geh mal in ein anderes Büro und schau dir an, wie die das machen und guck dir was davon ab. Dass man einfach so ein bisschen Beratungsroutine bekommt. Seitdem habe ich es nicht mehr gemacht. Aber wir sind, also im Reisebüro ist immer cool. Wir haben ja manchmal so Weiterbildungsreisen, wo wir dann als Beispiel nach Mallorca fliegen. Dann hast du jeden Tag 4 verschiedene Hotelbesichtigungen, guckst du das an. Dann guckt man sich auch noch
mit den Touristen.
Dann guckt man sich noch eine Sehenswürdigkeit an. Nee, dass man dann halt zu Hause den Gästen sagen kann, Mensch, in dem Hotel war ich schon, ich habe mir die Zimmer angeguckt, die sind toll, weil das sind alles Apartments und das nicht und so. Ne? Und unter den Kollegen, wir sind alle per Du und es ist immer sehr lustig miteinander und da lernt man dann auch die anderen so ein bisschen kennen. Deswegen kann man dann auch mal fragen, wie machst du das in der Beratung, wenn das und das kommt und so und dann lernen wir voneinander.
Aber Reisen war schon immer deine, was du erzählt, auch deine Leidenschaft. Hast du denn auch, ich sag mal, Leute, sie will reisen, er nicht oder umgekehrt und jetzt musst du irgendeinen Reisemuffel überzeugen und ihm auch die entsprechende Reise anbieten und sagen, hey, ich kann das verstehen, bisschen stressig, diesen jenes, aber dann gehen wir mal dahin und da hast du da deine Ruhe. Also
das machen in der Regel so ein bisschen die Frauen. Also wir hatten mal ein Ehepaar vor uns sitzen und dann war das, glaube ich, etwas teurer, als er ausgeben wollte und sie sagte dann, Schatz, du musst dich entscheiden, was günstiger ist, die Reise oder die Scheidung. Dann haben wir es gebucht. Also das kommt schon vor, dass zwei Personen da sitzen, die zusammen verreisen wollen, aber grundsätzlich verschiedene Ideen haben. Ja, er möchte Strand, er möchte Berge, so ungefähr.
Und dann ist natürlich. Und bei den Künstlern am Strand. Ja. rausschneiden.
Ja. Und dann muss man natürlich überlegen, wo findet
hast
man.
Hast du den Ort? Verstanden?
Nee, ich habe ihn verstanden.
Ja. Am Strand findest du auch Berge. Ach, Mensch, komm, was ist denn jetzt? Komm.
Das war so flach.
Das war so flach. Ja? Ich dachte, was das für Berge sind.
So ein flatter Hydro-Witz.
Ja, genau. Hashtag. Liebe Grüße an Rummenig, man darf aber knutschen. Sorry.
Ja. Und ich glaube, dann geht es halt darum, nachzudenken, was ist ein Ziel, wo man beides machen könnte. Irgendwie. Was immer ein bisschen schwierig ist, wenn es jetzt so, also Skifahren und 30 Grad so irgendwie, das ist schwierig, aber auch nicht ganz ausgeschlossen.
Sauna dagegen. Auch. Das heißt, bei wie vielen Ländern bist du jetzt? Ich glaube, zuletzt gesehen bei Facebook 123.
134 sind.
Hi!
Wie viele gibt es insgesamt? 194.
Das heißt, du bist auf jeden Fall auf einem guten Weg.
Ja. Aber jetzt kommen so ein bisschen die schweren. Also es gibt auch noch ein paar, die relativ simpel erscheinen. Aber
sorry, ich wusste aber, du hast bis dato, du bist jetzt Mitte 20.
Richtig.
Ich liebe dich. Du hast bis dato 134 Länder live gesehen. Ja. Also nicht gelebt. 134.
Und in welchen warst du noch nicht und würdest aber unglaublich gerne hin und sagst, das ist aber so kompliziert, da reinzukommen. Also jetzt mal Bhutan oder irgendwas, da gibt es ja so Länder, wo es auch Beschränkungen gibt.
Bhutan ist fast noch relativ einfach hinzukommen, ne? Weil es jetzt nicht so, es ist nicht gefährlich und sowas und es ist mit den Flugverbindungen ein bisschen schwierig.
Noch nicht.
Aber wo es jetzt zum Beispiel schwierig ist, sagen wir mal den Tschad zum Beispiel. Ne? Das ist schwierig wegen touristischer Infrastruktur, ist quasi keine vorhanden, es ist schwierig mit den Flugverbindungen, es ist schwierig dort Veranstalter zu finden, die das überhaupt anbieten und sowas.
Ne? Gibt es denn Veranstalter, die in solchen Gebieten, also ich sag mal jetzt beispielsweise auch in der Ukraine, ich habe jetzt kürzlich gerade gehört, an den Stränden, auch in Syrien wird ja seit jeher wieder oder schon immer Urlaub gemacht. Wie ist denn, also es gibt offenbar Veranstalter, die da natürlich tätig sind, wie ist denn die Nachfrage nach solchen, also gibt es Leute, die auch ernsthaft, nicht ernsthaft, Leute, die sagen, ich weiß, in Syrien ist Krieg, aber da gibt es ja auch Gebiete, da ist dann schön und da ist kein Krieg. Also hast du auch solche Kundinnen,
die... Im Büro nicht. Also da ist, da beschränkt es sich eher auf Ziele, die man kennt und vielleicht auch ein paar, die ein bisschen exotischer sind, ne, wo man jetzt sagt, ich möchte mal nach Bolivien zum Beispiel oder so. Mhm. Was ja dann für den klassischen Reisenden schon eine sehr große Reise ist. Ne? Aber es gibt viele Leute tatsächlich, die würden den Irak bereisen oder Syrien bereisen oder so. Man darf ja auch nie vergessen, da wohnen ja auch Menschen. Also in Bagdad ist es eine Millionenstadt. Ne? Und die wohnen da und die leben da und die gehen zur Arbeit und die machen alles. Und es ist halt trotzdem noch eine gefährliche Situation und eine gefährliche Lage. Deswegen muss man immer genau aufpassen. Aber der Nordirak zum Beispiel gilt als relativ sicher.
Aber hast du da schon privat vielleicht mal Leute, die gesagt haben, du willst doch nicht da in so ein Kriegsgebiet oder 50 Kilometer entfernt ist da ein Kriegsgebiet?
Ja, aber es kommt immer ein bisschen drauf an, wem man das erzählt und wie die Sicherheitsidee davon ist. Ne? Und auch wie die Person so drauf ist. Als ich damals vor 15 Jahren meiner Oma erzählt habe, dass sie nach Israel reise, hat am Telefon angefangen zu weinen, weil sie halt einfach so eine Angst davor hatte. Ne? Man kennt das aus Nachrichten und sowas. Dann hat man das. Und die Deutschen sind schon sehr sicherheitsbedürftig. Also wenn irgendwo ein Anschlag passiert, dann ist das erstmal 2 Jahre weg vom Fenster, von der touristischen Karte. Ach so, ach so. Ne? Und auch da kommt es aber wieder drauf an. Wenn das in nordafrikanischen Ländern passiert, ist es erstmal wie weggespült. Und wenn das jetzt zum Beispiel auf Mallorca passiert, dann denkt man sich, ach, das kennen wir ja, das war ja nur in dem Ort, dann können wir den Rest trotzdem machen. Ne? Also man relativiert es ein bisschen.
Aber merkst du das dann auch direkt im Geschäft oder machst du das eher, dass es nachlässig?
Also, aber das sind so Sachen wie, auf Rhodos gab es als Beispiel die Waldbrände jetzt vor kurzem und die waren im Süden in einem Teil und da gab es auch ein paar Hotels, die evakuiert wurden. Das lief auch sehr unkoordiniert ab, weil halt ganz viele Menschen in kurzer Zeit bewegt werden mussten, die Flammen kamen und so weiter. Im Norden der Insel hat man davon nichts gespürt. Also man hat nicht mal einen Brand gesehen, man hat nichts gerochen und so weiter. Und dann rufen Kunden an, die im Oktober nach Kreta fahren wollen, also die Nachbarinsel, hunderte Kilometer entfernt, und überlegen sich, ob das sicher ist, weil es brennt ja. Ne? Also, aber dafür sind wir ja auch da. Mhm. Also dass wir dann einfach wissen, okay, da und da passiert es. Wir kriegen jeden Tag 5 bis 10 E-Mails von Veranstaltern. Jetzt gibt es gerade Waldbrände in Kanada, da werden wir informiert, wo sind die, was kann man machen, was kann man nicht machen. Es gibt Waldbrände in Griechenland, dass wir da unterwegs sind. Also wir probieren, und dann ist das natürlich auch, dass Reisebüros dann immer gucken müssen, dass wir up-to-date sind, was die aktuellen, ne, wir gucken mehrmals täglich in die Nachrichten und sowas, dass wir nach Möglichkeit nicht überrascht werden können, dass jemand anruft und sagt, haben Sie schon gehört, da gab es ein Erdbeben. Ne? Also wir probieren
aber,
schon.
Aber ihr seid dann mit dem Rest nicht mehr betraut. Das heißt, ich rufe dann, wenn es da losgeht, ist dann der Reiseveranstalter. Also da ist dann nicht mehr das Reisebüro. Ihr müsst euch dann nicht um Rückruf, um irgendwas kümmern. Oder müsst ihr eure Kunden schon auch an? Oder gibt es da eine Infrastruktur von eurer Seite, wo ihr sagt, hier...
Genau, also das ist ja der Service-Gedanke, weswegen man auch in ein Reisebüro geht, weil halt die Infos haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mitteilung bekomme, im Süden von Rhodos brennt es, ne, dann gucke ich mir an, okay, wo ist das? Dann schaue ich in unsere Listen, haben wir Kunden, die da hinfahren sollen? Dann müssen wir einen kleinen Moment warten, bis die Veranstalter sich gesammelt haben und sagen, okay, die nächsten 4 Tage sagen wir die Reisen ab. Die nächste Woche kann kostenfrei umbuchen, wenn gewünscht. Und danach warten wir mal ab, so irgendwie. Und dann gucken wir natürlich auch, dass wir die Leute auf dem Laufenden halten, dass man nicht, weil die haben auch Fragen, ne? Und die rufen natürlich auch an und sagen, was machen wir jetzt? Wenn es vor Ort zu Problemen kommt, ist rein streng genommen die Reiseleitung vor Ort zuständig. Wenn man jetzt zum Beispiel, man ist vor Ort und es gibt hier zu Hause einen Todesfall und man muss zurück, dann kommt es auch vor, dass die Leute uns anrufen und sagen, was mache ich jetzt? Mhm. Und dann wenn die Reise angetreten ist, kann ich es in meinem System nicht umbuchen, aber ich kann sagen hier, bitte, das ist die Telefonnummer von der Reiseleitung, rufen Sie da an und dann probiert halt die Reiseleitung das umzusetzen.
Hast du denn bei deinen bis dato 134 Ländern Erlebnisse gehabt oder Momente, wo du gesagt hast, also im Nachhinein, okay, dieser Moment, dieser Ort, dieser Sternenhimmel, hat irgendwas bei dir ausgelöst oder verändert?
Dass das so ist? Ja? Ja, immer. Also jedes Land. Manchmal werde ich gefragt, was zählt denn für mich als Land? Also würde es zählen, wenn ich umsteige in einem Land zum Beispiel? Zählt es dann als Länderpunkt?
Länderpunkt.
Und ich habe dann irgendwann gesagt, für mich ist das, dass ich sagen kann, ich war in dem Land, wenn ich eine Geschichte zu erzählen habe. Also wenn ich irgendwas in dem Land erlebt habe und es ist halt beim Umsteigen...
Das ist auch noch ein Stamm.
Warst aber schon oft.
Ja, ja. Gutes Haschi. Was? Bitte? Bitte?
Was? Gutes Haschi.
Gutes Haschi. Ja, ja. Haschi. Ja, ja.
Jungenhaschi.
Und es ist, also es gab ganz oft, und auf jeder Reise kommt man irgendwie nach Hause und ich habe jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen bin ich aus Afrika zurückgekommen, wir haben so eine Ostafrika-Tour gemacht und waren in Uganda, Ruanda und Burundi. Und das ist quasi alles so entlang der gleichen Straße, war wunderschön, 10 Tage, 3 Länder, das ist, ne, also ist gut. Und auch da gibt es natürlich Leute, die würden sagen, das ist keine Reise, man darf das nicht als als Reise oder als Land zählen, weil die halt 4 Wochen da durch Uganda und so weiter. Mhm. Und wenn man die Zeit hat, super, ne? Aber bei mir geht es eher darum, einen groben Überblick. Und wenn ich dann alle habe, kann ich ja halt nochmal hinfahren, wo es schön war und so. Und aus Afrika komme ich immer sehr, sehr demütig und dankbar zurück, weil man so viel Erfahrung vor Ort hat. Also das simpelste Beispiel, du willst duschen, ist kein Wasser da. Aber die Leute haben halt auch kein Wasser in ihren Häusern. Also überhaupt 5% der Leute in Ruanda zum Beispiel haben überhaupt einen Wasseranschluss am Haus, nicht im Haus. Und auch da ist immer ein Glücksding, ob Wasser rauskommt oder nicht. Und hier machst du dir überhaupt keine Gedanken, du duschst einfach. Ne? Wenn du hier einen Moskitostich hast, dann ist es ganz schlimm, man macht ein Riesendrama draus, aber das ist keine Malaria-Mücke, also die wird dich nicht umbringen.
So ganz pragmatisch.
Genau, und dort weißt du halt nicht, also es kann sein, dass du nach 6 Monaten oder was Malaria bekommst und wenn es ganz dumm läuft, auch stirbst.
Aber das heißt, du hast dann vor Ort was war schon mit das Kätzchen gemacht, sehe ich das richtig?
Hab ich das?
Das Kätzchen? Hast du geschleckt?
Ich habe meinen Arm ausgesetzt. Ja. Und ansonsten nennt man kalt duschen.
Hi.
Also geht auch. Also draußen relativ warm, aber dass man dann sich überlegt, okay, vielleicht sollte ich heute Abend nicht mehr rausgehen, weil draußen sind Mücken und selbst das Mückenmittel, was ich mitnehme, was für die Tropen ist, hilft nicht immer. Und es sind Sachen, über die müssen wir nie nachdenken. Mhm. Wenn du hier in den Supermarkt gehst, du kannst alles kaufen. All das Essen, was es da gibt, ist gut. Es kann sein, dass dir nicht schmeckt oder sowas, aber du kriegst keine Lebensmittelvergiftung. In Nepal zum Beispiel ist es so, dass du immer fragen solltest, wie sind die Teller gewaschen? Weil in Nepal gab es vor vielen Jahren ein ganz schlimmes Erdbeben, die ganzen Wasserrohre sind verrutscht und unter der Erde und sowas. Und das führt dazu, dass das Wasser teilweise sehr dreckig ist und es müsste abgekocht werden, dass man Teller damit waschen kann. Und das ist ganz doof, also wenn viele Sachen zusammenkommen, kann es sein, dass wenn du von normalen Tellern isst, die irgendwie im Bach gewaschen wurden, dass du da Maden bekommst, die innen große Probleme verursachen. Und das haben wir hier nie. Du kannst in jedes Restaurant gehen und es ist immer gut.
Ja, also ich muss mich ja outen, ich bin überhaupt kein Reisemensch. Ich bin eigentlich ein Reisemuffel. Das liegt aber daran, dass ich unglaublich gerne, ungern wegfahre. Punkt. Mhm. Also ich mag es zu Hause. Ich habe allerdings England für mich entdeckt, Südengland. Da war ich jetzt auch schon 3 Mal, weil ich das wirklich, wirklich unfassbar toll. Da hast du auch Berge und Meer. Also da hast du Meer und hinten hast du jetzt keine 3000. Was mir da immer auffällt, ist, in England, das sind so unglaublich freundliche Menschen dort, die wirklich ständig sorry sagen. Ständig.
Also, das ist aber der Engländer.
Die haben sagen, fuck und die. Aber es ist sehr nett. Und mir fällt dann sofort auf, wenn ich in Deutschland lande, es dauert keine 5 Minuten und du weißt, du bist in Deutschland, weil du irgendjemanden hast.
Oder ist man,
ja, völlig freundlich.
Ist das so, oder dass man sich dass man das Gefühl hat, man hat den ersten, man hat direkt, ist das,
alle
Deutschen so?
Nee, alle nicht, aber so, der
Grundtenor,
der Grundtenor ist aber schon so, dass grimmig geguckt wird und das wird ja auch von Leuten, von Fachkräften gesagt, die sagen, nee, wir kommen nicht nach Deutschland, die sind uns zu unfreundlich. Was sind deine Erfahrungen? Also, wo würdest denn du sagen, ist Deutschland gut? Weil wir sind ja auch in vielen Dingen sehr gut. Und wo könnten wir mehr afrikanisch oder andersländisch sein?
Ich finde, es fällt immer ein bisschen auf, wenn man in Afrika zum Beispiel kommt es ganz oft vor, dass wenn man da durch die Landschaft fährt, um irgendwo hinzukommen, dass die Kinder, das ist da ein riesen Spektakel, die stehen am Straßenrand, die winken, die freuen sich, die lachen und sowas. In Äthiopien sind wir teilweise ausgestiegen und dann haben wir Dörfer besucht und sowas und dann wollten die Kinder Fotos mit uns machen, weil sie halt keine Kameras, also es gibt keine Handys oder sowas, ne? Und dann können die sich sehen und die lachen sich scheckig, wenn die selbst ein Foto von sich sehen und so, das sind ganz tolle Erlebnisse irgendwie.
Ja,
ne?
Okay.
Wenn man das mit den Kindern zusammen macht. Nicht, wenn man jetzt der Weiße ist, der aus dem Auto aussteigt und die Kinder fotografiert und sowas, sondern wenn das so ein Erlebnis ist, was man zusammen macht. Es gibt auch viele Reisende, die nehmen eine Polaroid-Kamera mit und dann bekommt jedes Kind ein Foto von sich selbst geschenkt.
Oh.
Weil es halt nicht üblich ist. Also es ist nicht oft.
Ja.
Das brauchst du in England nicht machen.
Ich mach mal ein Polaroid von dir.
Ja, aber dann landet man in Frankfurt und dann muss man, ich habe 2 Stunden auf meinen Koffer gewartet. So, und jetzt denkt man sich, ja, irgendwie doof, kennt man anders. Ne? Und dann denkt man sich aber, okay, ich habe jetzt 10 Tage lang das alles erlebt, was ich erlebt habe, dann ist doch jetzt so ein Koffer egal. Also ich kann ja froh sein, wenn er ankommt so irgendwie. Und was da alles drin ist, ist auch alles ersetzbar. Ne? Bei den Leuten, da wenn man sieht, wie 5 Jahre alte Kinder mit der riesen Wasserkanister dann 6 Kilometer zur nächsten Quelle laufen und sowas. Ne? Und wir machen hier ein Wasser anlaufen, wir können das Wasser aus dem Hahn trinken. Das ist unheard of in Ostafrika. Ne? Es gibt immer Ausnahmen, aber das ist schon krass.
Also das ist ja auch, die so Reisen bildet. Das sagt man ja auch. Also nicht Pauschalurlaub bildet. Dann weißt du nur, dass du morgens um 5 deine Handtuch
mehr hältst. AIDA bildet.
Man kann ja philosophische Bücher lesen.
Aber wie du sagst, wenn du in einem anderen Land wirklich bist und mal eine Woche lebst und nicht in einem Ressort, sondern dort einkaufen gehst, finde ich in England immer ein bisschen problematisch, weil es ja so arsig kalt ist in diesen Supermärkten. Das ist unfassbar.
Ja, aber auch wenn du sagst, was
aber lernt man. Man lernt ja eine andere Kultur kennen und merkt, hey Mensch, die sind da wirklich ein bisschen freundlicher jetzt in England. Aber da gibt's auch Sachen, da, also WLAN hast du da.
Ja.
Also, da bist du in Deutschland besser. Also man hat mal so einen Vergleich einfach oder so ein.
Und jedes Land tickt anders. Also in Afrika zum Beispiel ist ja größtenteils, dass die Leute einfach besser zusammenarbeiten müssen, weil es alleine kaum geht. Ne? Wo dann die Dörfer zusammenwohnen, wo die Familien auch noch, so wie es vor 100 Jahren in Deutschland waren, alle Generationen in einem Haus und dann ne, haben die Oma auf die Kinder aufgepasst und so Geschichten. Und da ist das ja auch so, dass das ganze Dorf eigentlich füreinander da ist. Das wurde auch sehr durcheinander gewirbelt, jetzt zum Beispiel mit dem Kolonialismus, da ist ganz viel verkehrt gegangen und auch heute ist es, also teilweise dieses Gefühl noch da irgendwie. Ne? Und teilweise habe ich jetzt auch als Europäer irgendwie ein seltsames Gefühl. Ne? Wir hatten, also dass man jetzt vor Ort zum Beispiel war in Ruanda gab es vor 30 Jahren diesen großen Genozid, wo zwei, also die Hutus und die Tutsis haben, die Hutus haben 1 Million Tutsis umgebracht in 90 Tagen. Und dann war die UN da, ne, weil wir können ja helfen, super. Und letzten Endes waren sie aber nur da, um ein paar Diplomaten rauszuholen und sind wieder gegangen so irgendwie. Ne? Und dann denkt man sich schon so, Mensch, das hätte man irgendwie anders machen können.
Aber den Vorwurf muss sich die EU ja derzeit, Europa ja derzeit vielerorts gefallen lassen, dass wir immer so scheinheilig tun im Grunde. Aber wir sind weder menschenrechtsfreundlich, noch sind wir umweltfreundlich, noch sonst was. Das sind immer nur tolle Versprechen, also weil du es gerade sagst. Was wäre denn dein Lieblingsland, wo du sagen würdest, also jetzt vielleicht, also von mir ist auch ein europäisches, aber vielleicht auch eins, wo du sagen würdest, die sind ganz anders, aber das gefällt mir gerade so gut, da könnte ich
nicht mehr leiden.
Nicht, aber das
ist ja. Oh, du kommst wieder auf Facebook.
Totales Wunderland.
Jeden Abend Feuerwerk im Disneyland, ja.
Dieser Drache. I love it.
Schnee, nein, einmal die Prinzessin gespielt, weiß nicht. Ja.
Ich will, also, das ist ein bisschen schwierig
zu beantworten. Das ist eine blöde Frage, weil du schon 140 Länder gesehen hast.
Ja, aber ich glaube auch, also, ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, ich müsste umziehen oder sowas, dann würde man vermutlich eher was nehmen, was seiner Kultur selbst noch relativ nah ist. Einfach nur, um so Gewohnheiten beizubehalten, weil ja jeder Mensch ein Gewohnheitstier ist und so. Und dann würde man nicht sagen, Mensch, das und das Land war super faszinierend und trotzdem würde ich, glaube ich, nicht hinziehen wegen Verständigung. Ich glaube, da würden so praktische Sachen eher durchkommen als so
verkehrte Sachen. Aber es gibt jetzt kein Land, wo du sagst, also, wenn ich jetzt 3 Millionen hätte oder 10 Millionen und es wäre mir eh egal, da würde ich es aushalten. Kann ja sein, dass du so ein Place to be hast.
Nee, tatsächlich, ich habe mal ein Jahr in Amerika gelebt und war bis zur Highschool gegangen. Und in diesem Jahr hat man dann gelernt, was ist Heimat und was ist Heimatgefühl und sowas. Ne? Und um jetzt mal so bei eurem Podcast zu bleiben, ein Schmetterling braucht immer einen Landeplatz und ein Zuhause. Okay. Und da ist, ich komme dann immer, wenn ich hier bin. Und Deutschland hat auch viele Sachen, die Deutschland hat viele Sachen, wo man sagen kann, ach Mensch, da waren wir mal besser oder. Ne? Aber es ist ein Zuhause. Hier sind meine Freunde, meine Familie und mein Leben quasi.
Ein Schnitzel.
Und vegetarisches Schnitzel. Aber dann kann man quasi
so
ein Tofu-Ding. Gibt es immer mehr. Sogar beim Edelwoy.
Wenn du Wette verloren hast.
wenn du es, also ein anderes, nee, kein anderes Thema, stimmt ja gar nicht, aber ich gucke es auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe es ein, zwei Mal irgendwie reingeschaut. Es gibt ja diese Auswanderersendungen, wo Menschen in einem Land waren, aber eben meist als Pauschaltouristen oder Touristinnen. Und es ihnen dann im Ressort, im Kreativhotel so gut gefallen hat, dass sie gesagt haben, da mache ich jetzt mal schaust du sowas und denkst dann, oh je Leute, ihr solltet ein Land lieber ein bisschen besser kennenlernen.
Die Auswanderer gucke ich nicht. Manchmal sieht man diesen Urlaubs Tester, also bei RTL, wo dann Leute, die im Ein-Stern-Hotel in der Türkei für 200 Euro die Woche sitzen und
den Fugen entlang.
Ja, genau. Und dann, das ist sicher ein schlechtes Hotel, das möchte ich auch gar nicht in Abhilfe stellen. Ne? Aber da denkt man sich dann manchmal, ja, das hat jetzt auch bei den Bewertungsportalen, die es so gibt, irgendwie 20% Weiterempfehlung, hätte man vielleicht denken können.
Und 50 Euro die Nacht, mein Gott.
Ja, aber selbst gute Hotels müssen nicht jedem gefallen. Ne? Manche sagen, okay, das ist ein ganz tolles Hotel und es gefällt ganz vielen Leuten, aber für mich ist zu groß, zu klein, zu Dingen. Also,
kommen denn Leute zu dir auch und sagen, hier pass mal auf, wir überlegen, in einem anderen Land zu leben, in Spanien oder irgendwo, kannst du mir da einen Tipp geben oder wäre das outdoor?
Nee, ich habe tatsächlich auch, es ist in der Berufsschule ist so das Erste, was man beigebracht bekommt, ihr seid keine Berater, ihr seid Verkäufer. Und ich glaube, dass wir mit dem Beraterthema tatsächlich besser fahren als mit dem Verkäuferthema.
Kann ich bestätigen,
ich war bereits dabei, dass nach der Beratung kommt ja. Also ich meine, wenn die gut ist, will ich ja auch kaum.
Ja, ja,
genau. Das ist das Beste, wenn das passiert.
Ja, ja. Und ich habe das erlebt, wir waren ja bei dir vor Jahren. Jahren, wegen der Hochzeitsreise. Lange Geschichte, make a long story short. Aber genau, du hattest nicht das Gefühl, wir kannten uns damals noch nicht so
gut. Die so fürchterlich war.
Was die Nachteile. Ja. Aber damals, du hattest damals das Gefühl, es geht wirklich um Beratungsgespräche, es wird geholfen. Das heißt, du hattest nicht dieses Verkaufs, dem ist das egal, wo wir hinfliegen, der will jetzt einfach nur was verkaufen. Und das war wirklich, also ohne dir schmeicheln zu wollen, liegt mir fern, aber das war schon sehr elegant. Und dann kaufst du auch lieber, als wenn du das Gefühl hast, dem ist jetzt egal, der schickt uns auch nach Kuala Lumpur irgendwie.
Ja, aber ich glaube, das macht jetzt ja jemand im Reisebüro sowieso nicht. Und dass der auch verkaufen will oder die auch verkaufen will, soll jedem jetzt auch klar sein. Also deshalb geht man ja am Ende auch hin. Ja, es ist ja immer Win-Win.
Ja, aber das, um deine Frage zu beantworten, also wenn jetzt jemand kommen würde, der sagt, wir wollen auswandern, irgendwie haben sie da was. Ich kann ja das Auswandern nicht da organisieren, ne? Aber ich könnte zumindest sagen, naja, schauen Sie halt, dass Sie das klären mit der Rente oder wie auch immer die im Leben sind, ne, mit Krankenversicherung.
Aber das ist jetzt nicht euer originäres Geschäft, also da seid ihr jetzt nicht geschult oder irgendwie.
Nee, das nicht. Aber man ist ja so ein bisschen grob mit dieser Idee beschäftigt und dann kann man vielleicht auch die eine oder andere Idee geben.
Was
man
halt so weiß. In Grönland schon, gefällt's gerade?
Ich war in Dänemark schon und Grönland ist ein Teil Dänemarks, deswegen würde da, aber es ist halt natürlich was ganz anderes.
Aber hattest du denn bisher, also bei den 134, hattest du schon mal diesen Moment, wo du kurz gemerkt hast, vielleicht wolltest du das Gefühl auch verdrängen, ui, hier könnte ich aber auch, also hier könnte ich aber mich auch parken. Oder hier, wenn ich die 194 oder knapp zu 100 gepackt habe, dann...
Man kann ja von da die Resten nehmen.
Also ich glaube von der, wenn man jetzt diese ganze, meine Familie, Freunde sind hier und mein Lebensmittelpunkt und so weiter, ne, wenn man das jetzt alles vergessen würde jetzt und
alle
nur, und genau, man lebt nur auf Land oder sowas, ne, dann gibt es da schon einige Ziele, wo man denkt, da könnte man es gut aushalten oder wo ich auch nochmal hin möchte zum Beispiel.
Wo?
Also ich habe, wenn ich jetzt so an die kurze Mittelstrecke denke, und das ist ja immer sehr persönlich, weil jedem woanders gefällt. Ich fand zum Beispiel die Formentera ganz toll, ne, im Mittelmeer. Kennen nicht so viele, südlich von Ibiza, und das war so ein bisschen die Karibik des Mittelmeers, also tolle Strände und mit dem Roller da einfach rumfahren und die Welt vergessen und es gibt irgendwie keine Zeit dort irgendwie, und das war ganz toll, ne? Oder in Afrika war ich in Benin zum Beispiel, das liegt neben Togo und ja genau mit den Bronzestatuen und so. Und das war ganz fantastisch, weil ich liebe das, in Länder zu fahren, wo man eigentlich nichts von weiß und wo man auch hier nicht viel gelernt hat in der Schule oder sowas, dann gibt es teilweise nicht mehr Reiseführer davon, die vielleicht dann was Englisches, was 30 Jahre alt ist und so, ne? Und dann kommt man da an und dann ist man eben wieder diese Freundlichkeit von den Leuten, was total überraschend ist. Und Benin ist zum Beispiel die Geburtsstätte des Voodoo. Und dann ist ja, Voodoo kennen wir nur aus diesen Filmen und man
nimmt die Kuppe
und macht
irgendwie Steffen. Ich hab keine Steffen. Wenn ich vom Gletscher streite, dann weiß ich schon, dass ich
ein Nordanteil so ein bisschen in den Mund zu.
Ja. Ich hab ja vorher schon gleich auch noch.
Ja. So. Und da habe ich halt gelernt, das ist das, was dann in Amerika draus gemacht wurde, ne? Aber hier ist es
in Filmen natürlich.
Ja, aber es ist doch tatsächlich die dann, es sind ja gerade in Westafrika sind dann ganz viele versklavt worden und wurden verschifft. Und für die Leute, die dann aus dieser Gegend kamen, als sie in Amerika waren, war das die einzige Chance, wo sie das Gefühl hatten, ich kann mich wehren gegen meinen Besitzer damals. Ne?
Also Voodoo ist einfach ein Schamanismus von indigenen Völkern, der hier überzogen wird mit irgendwelchen...
Genau, die haben dann Feste, ich durfte bei Festen dabei sein, als einziger Weißer, da ist das ganze Dorf zusammengekommen und dann gab es Leute, die wurden dann Halbgötter, indem sie sich verkleidet haben und die haben dann getanzt und sowas und man durfte dann dabei sein. Aber das ist für mich diese Faszination vom Reisen. Ja, ne? Okay. Das ist, wenn ich irgendwas nicht weiß, was es da gibt, und das, so kam das auch mit diesem, warum ich alle Länder sehen möchte, habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn man jetzt sagt, mal so der Sinn des Lebens, im ganz großen Ziel gesprochen, ne, sind 194 Puzzleteile, und mit jedem Land, was ich bereise, kriege ich ein Puzzleteil dazu, und ich kann immer ein bisschen mehr verstehen von diesem großen Ganzen, wo es so auf der Welt drum geht. Und ich hoffe, wenn man jetzt zum Beispiel Äthiopien und Jamaika bereist, hat an sich jetzt erstmal nichts gemeinsam, aber diese Reggae-Bewegung kommt, wow, die dann in Jamaika groß geworden ist, kommt eigentlich in den Grundwurzeln aus Äthiopien und haben ganz viele Länder ganz viel miteinander zu tun.
Ja, das ist ja gerade das Thema der kulturellen Aneignung, weil die darüber meckern, ja eigentlich überhaupt kein Wissen haben, sondern ein ganz anderes Ziel. Und die Geschichte hatte ich auch gehört, dass man gesagt hat, du musst aber erstmal Thailänder vorher anfangen mit der kulturellen Aneignung, weil...
Aber hast du schon so ein bisschen vielleicht so ein leichtes Magenkrummeln, wenn du weißt, du wirst, wenn du das letzte, also 194 erreicht hast, das gemacht hast, was danach kommt, also dass man sagt, okay, ich bin mit dem Repeat oder Wiederholungslauf völlig zufrieden, oder brauchst du dann eventuell schon eine neue Herausforderung?
Also ich glaube, mit den 194 wäre ich erstmal happy und dann kommt sowas wie Grönland und so dran, dass man dann Linde noch genauer untersucht. Ne? Und es gibt vielleicht ein paar Länder, da sagt man, gut, das ist jetzt eine kleine Insel zum Beispiel, das, da muss man, ne, da hat man das Gefühl, ich habe den Ort jetzt gesehen und dann, ne, kann man da nochmal hin zum Urlaub machen, aber jetzt nicht zum Reisen irgendwie.
Ja, das ist vielleicht wie ein Buch, das man zweimal liest. Also, es, also der Vergleich ist gar nicht so schlecht. Ich bin so der Reisemensch. Also für mich kommt jetzt nicht, also England.
Aber es ist auch in England, wenn hier unten in Cornwall
oder so. Dass man es besser kennenlernt und sagt, das kenne ich jetzt im Cornwall und jetzt würde ich gerne mal so bestimmte Sachen nochmal anschauen.
Aber ein Beispiel, England ist ja auch, das ist ja United Kingdom, also es sind so vier verschiedene Länder, die England ausmachen. Und Schottland, also erzähl mal einem Schotten, ich war oft in England. Hauen dir ins Gesicht.
Genau.
Und so ist es ja in Nordirland oder so.
Danke für den Tipp.
So, warte da.
Wenn man sie versteht, das Schottisch ist schon.
Ja. Amy McDonald ist, glaube ich, Schottin. Also die hat auf der Bühne, spricht die auch so.
Ich wollte übrigens noch erwähnt haben, ich hatte extra die Notiz gemacht, das passt wunderbar zu diesem Special, weil die Schlagerpilot mit dem Album Rio auf Platz 1, wollte ich einfach nochmal zum Besten gegeben haben. So,
was?
Tatsächlich so. Die Schlagerpilot mit ihrem Album Rio auf Platz 1 gechartet.
Was denn die Schlagerpilot?
Musst du mal googeln.
Nee,
das ist doch gar gepasst.
Die Amigos, oder?
Ja, sowas nur in halt in Kostüm. Odyssee, Schlagerpilot.
Ich dachte, die Amigos hätten Kostüme. Nee, die haben keine Kostüme.
Die müssen jetzt im Eurovision Song Contest gucken. Nur so können wir gewinnen.
Ich fand das toll, die Schlagerpilot. Darf man doch gerade mal, wie machst du das eigentlich von der Kraft her, vom Akku? Also wie lange brauchst du, bis du dich, egal ob kurz oder langreise, bis du dich wieder akklimatisiert hast? Oder hast du da Tricks, wo du sagst, okay, ich hau mir drei Aspirine an, bin wieder auf dem Level? Oder ist das Training und du bist mittlerweile, wenn du aus dem Flieger aussteigst, direkt wieder on top?
Da ist mein Körper Gott sei Dank noch relativ vergebend. Also ich habe das große, die große Gabe. Dankeschön.
Was war es Anfang 20?
Ja, ich habe die große Gabe, dass ich in Flugzeugen gut schlafen kann. Aber auch nur mit Ohrenstöpsel und Schlafmaske tatsächlich. Ich liege dann da wie Graf Koks und nicht, dass ich das konsumiere, sondern ne, so von der Ausmaße.
Also Melatonin ist ja auch. Hast du das?
Brauche ich auch nicht. Nee. Also das Ohrenstöpsel und Schlafmaske. Damit könnte ich zu Hause kein Auge zukriegen. Nee, ne, wenn ich das. Nee. Aber im Flugzeug.
Ja, Ohrenstöpsel schon, aber Schlafmaske.
Ja, dann kann ich 12 Stunden durchschlafen. Und
kann
dann
man auf Langstrecke ein bisschen. Ich
kommt dann
längste Strecke war Gran Canaria.
Ja.
Vier Stunden. Hat man ein bisschen mehr Platz oder?
Kommt auf die Flugzeuge so an. Aber da habe ich auch einen vollen Körper. Ich bin zwar ein bisschen dicker, aber ich habe kurze Beine. Also ich passe nur in diese Form.
Ich habe da auch
keinen,
also mit viel kurze
Beine. Und vor Ort, ich bin ein Riesenoptimist, also was mir immer hilft. Wenn man jetzt zum Beispiel in Afrika ist, kommt das oft vor, dass man mal einen ganzen Tag auf der Straße ist, weil man unglaubliche 200 Kilometer zurücklegen muss und das dauert halt von morgens um 8 bis abends um 8. Und dann sagen viele, das ist ein verlorener Tag, weil man fährt den ganzen Tag nur. Aber für mich ist es so, also wenn man sieht quasi morgens, wenn man da lang fährt, sieht man, wie die Kinder zur Schule gehen, dann sieht man, wie die Leute auf dem Markt sind im nächsten Ort. Er lebt ja einen Tag quasi.
Ja, und das ist dann halt auch so.
Genau.
Also, die machen ja keine Pause, weil du jetzt kommst. Und
genau.
Sagen, oh, der blöderweise Mann, jetzt müssen wir mal den Verkehr ein bisschen regulieren.
Ja. Und die Landschaft
ist großartig. Das sind ja die Geschichten eigentlich, die man dann auch erzählt und sagt, ja, du brauchst viel Zeit, wenn du da bist, weil kann passieren, dass du den ganzen Tag auf der Straße hockst.
Man könnte auch sagen, wenn es jetzt wirklich mal lange Strecken sind, auf einer Rundreise, die anstrengend ist, dann könnte man die auch nutzen, um vielleicht mal einen Film zu gucken auf dem Tablet oder ein Buch zu lesen oder so. Ne?
Hattest du im Flieger schon mal was, wo man sagen konnte, da warst du, hast du mal angefangen zu schwitzen, wegen Turbulenzen?
Es gab zwei, drei Mal, aber ich habe eigentlich ein großes Vertrauen in die Technik und was da so vor sich geht. Ne? Aber es gibt halt so Situationen, wo man merkt, okay, das ist jetzt anders, als es normalerweise wäre. Ne? Aber dann ist immer der Geheimtrick, guck dir die Steward essen und die Steward
an
oder Flugbegleiter.
Und wenn die
locker sind, ist alles gut.
Ach so. Das heißt, wenn die anfangen, sich zu übergeben oder...
Wenn die da fahren, dann
haben wir... Wenn die an der Decke landen, wegen Turbulenzen, weißt du, oh, jetzt ist ja...
Dann weißt du, du solltest jetzt...
Kann ich die Mischung auch vom Boden
Aber ich auch kann, also was man so im Reisebüro alles lernt, man muss ja irgendwie alles wissen, ne?
Ja, ja.
Habt ihr euch mal gefragt, warum man im Flugzeug manchmal Nüsschen und manchmal Brezeln kriegt? Also auf Langstrecken.
Nee, weißt du, was ich mich gefragt habe? Und dann darfst du nicht antworten, dass du, nee, ich hab's mich nicht gefragt.
Nee, weil es kann manchmal sein, wenn Leute an Bord sind, die eine Erdnussallergie haben und man meldet es an, dann gibt es teilweise, dass nur die Person keine Erdnüsse hat, aber es gibt Leute, die haben so eine starke Erdnussallergie, dass die, wenn jemand im Flugzeug eine Erdnuss isst, würden die umkippen. Und dann wird das ganze Flugzeug umgestellt, das dreht sich. Also so wird so niemand so danach.
Das heißt, das nächste Mal, wenn ich Spritze bekomme, dann welcher Arsch
Nee, was ich mich gefragt habe, wie fühlt sich eigentlich ein Steward, der von, also in dem Fall war es ein männlicher, der von Wien nach Frankfurt fliegt, und dann mit einer Grandezza, also hier so Dings, mit einer Grandezza ein Probierbeutelchen mit drei so Mini-Brezeln verteilt. Mhm. Die habe ich abgelehnt. Ich habe ihn gefragt, ob ich verarschen will.
Und dann hat er das irritiert geschaut und hat dann,
bitte?
Du kannst doch froh sein, dass du überhaupt noch was zu essen.
Nee, ich will ja sagen, für eine Stunde brauche ich nichts zu essen.
Aber, drei
aber ich gebe doch nicht so, also ich gebe doch nicht so, macht er das wirklich so mit einer
Kassette. Versuch doch mal kurz dich zu schreiben.
Und das waren so kostenlose Probierdinger von Lorenz oder so. Mhm. Und dann dachte ich mir, Leute, dann sag doch lieber, also wer es eine Stunde ohne Essen nicht aushält, soll ich ein Brot schmieren, das finde ich auch wirklich.
Ihr könnt ja jetzt auch was kaufen. Jetzt gibt es ja diesen Buy on Board und sowas, weil man herausgefunden hat, dass oder die Fluggesellschaften sagen, wir haben in ganz vielen Marktstudien herausgefunden, dass das halt gar nicht gewünscht ist und bla bla bla. Und das ist natürlich zum Teil Unsinn, aber dem anderen Teil ist auch, wenn sie jetzt nur Schinkensandwich an Bord haben und die irgendwie 20% Vegetarier sind, dann ist das natürlich doof, ne? Und auf einer Stunde finde ich jetzt auch, dass man an sich kein Essen braucht.
Also von mir erstmal ein Wasser, das finde ich okay, weil da ist eine trockene Luft und so, oder ein Tomatensaft. Warum trinkt man eigentlich Tomatensaft? Also generell musst du mich beantworten.
Nee, aber ich auch nicht,
aber im Flugzeug.
Ja, weil es stopft. Nein. Ach, nee, in der Luft sind die Geschmacksnerven und sowas funktionieren anders in der Luft unter dem Druck und so Geschichten. Und deswegen schmeckt er in der Luft anders als am Boden.
In deinem Leben, ich habe schon gelebt, der schmeckt noch. Also nein, wie schmeckt der?
Also nee, viele haben so, und die machen ja dann sogar Pfeffer und Salz rein. Das würde
am
Boden jetzt
quasi kaum noch machen. Das ist doch auch so eine Geste, oder? Das ist, als wenn der Italiener mit so einem Pfefferding kommt, der Pfeffer macht ja keinen Unterschied.
Einer mit so einer Pfefferbühle irgendwo aufgetaucht.
Noch nie, ja.
Ich habe so Dinge gesehen.
Ich glaube, so in der
Luft. Theater.
Ja. In der Luft verschwinden einfach viele. Verschwinden einfach viele Geschmacksnerven. Und mit Tomate kommt das dann wieder raus irgendwie.
Und ich glaube, da hat man mal eine Zunge küssen, Steffen, was?
In der Luft?
Vielleicht würdest du dann, aber
google doch mal Ryanair.
Ja, aber dann brauchst du vielleicht auch die Brezeln, um dann wieder
wegen des Salzes.
Abgesehen von den Schlagerpiloten. Welche Länder stehen jetzt noch als nächstes? Also hast du schon ein nächstes Reiseziel? Also wo ist denn nächstes hingehen?
Ja, das nächste ist Urlaub tatsächlich. Mal Strand und nichts tun. Ach, ja. Und in der Türkei. Aha. Das ist so die gleiche Clique an Freunden und seit Jahren geht es immer in denselben Teil. Okay. Und da gibt es dann auch wieder Leute, die sagen, da kannst du doch nicht hin, Politik und so Geschichten. Ne? Aber wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt und dann guckt, okay, ja, aber auch da im südlichen Teil der Türkei quasi würden die Leute anders wählen als in anderen
Teilen. Ja, aber nicht nach Italien, da sind ja auch Rechtsnationalisten.
Ja, außer man möchte es. Gibt's
aber nein, kannst du den Schalter umdrehen von Reisender zu Urlaub? Geht es so einfach? Oder brauchst du dann so zwei, drei Tage, wo ich habe eigentlich Hummel im Hintern und.
Nee, ich denke mir dann auch, okay, das habe ich, also ich genieße das ja sehr und ich weiß auch, dass ich da sehr privilegiert bin, dass ich reisen darf und dass ich da jetzt auch mit dem Job dann viel gute Verknüpfungen habe, dass das irgendwie so hinhaut. Ne? Und da ist das dann aber auch ganz gut, wenn man einfach sagen kann, mal ein paar Tage ein bisschen Pause und einfach mal nicht viel tun. Und dann die nächste größere Reise, das nächste ist ja im Oktober 24, da geht es das erste Mal in die Südsee. Und das ist auch ein schwierig zu bereisendes Ziel, weil es halt ganz viele so Inselstaaten gibt und die sind halt ewig weit voneinander entfernt. Und da haben wir so eine Tour gefunden, die so ein bisschen miteinander kombiniert. Und das,
tauchst du?
Ich habe einen Tauchschein, aber habe lange nicht mehr getaucht.
Okay, also ich tauche nicht, aber ich kenne jemanden, der taucht. Wie viele Stunden?
Wie viele Stunden ich getaucht? Also unterm Strich sind es vielleicht 30. Das sind wirklich nicht viele. Ich habe diesen Open Water Diver, den man da hat. Und muss man aber auch mal aufpassen, weil man zum Beispiel, wenn man morgens taucht, kann man nachmittags nicht fliegen, weil dann die Luft im Körper quasi würde dann im Flugzeug kann dazu führen, dass man.
Und ich habe nur gehört, aus Sicherheit würde Delfine kommen, um dich zu streicheln. Delfine treffen sich immer
Heinrich. Nee, ich habe nichts verstanden.
Ja, gut. Ich
jetzt nicht so witzig.
Ich fand ihn großartig. Ich finde ein schönes Bild. Ja, ich übrigens, jetzt stelle nochmal Benjamin Impro.
Was haben wir denn wegen?
Was hast du beigehauen?
Du musst immer ja und.
Ja. An dieser Stelle muss ich nochmal vielen Dank an Benjamin Friedrich, der uns damals vorgestellt hat. Deshalb ist diese Liebe entstanden, wie sie entstanden ist.
Danke, war gar nicht schlecht, der Witz. Ich wollte jetzt zu ihm.
Ja, ich habe gerade mal den Hassplatz hier. Das war
ein bisschen übergriffig.
Ich kann nicht mehr.
Nee, kann man ja heute, muss man, also da wirklich. Aber der Steffen hat da nicht diese Sensoren.
Ja, ich habe doch nicht die Sensibilität für. Ich bin so ein Gruppenmotoriker. Hast du, oder? Könntest du dir noch was anderes vorstellen, außer Reisebüro? Also wenn du irgendwie, dass du irgendwann
eine Leiter.
Ja. Nee, das wäre ganz schwierig, glaube ich. Also ich habe tatsächlich, wir hatten ja, das ist eigentlich auch ganz lustig, im September 2019 ist Thomas Cook pleite gegangen, ne? Er hat Insolvenz angemeldet. Und es war natürlich eine furchtbare Zeit, ne? Und das war für die Reisebüros ganz schlimm. Wir mussten das alles abwickeln. Wir haben die Insolvenzanträge für Kunden gestellt und haben dann da, also das war ganz viel, was da im Hintergrund gelaufen ist, ne? So, und dann war das fertig und alle Reisebüros haben sich gedacht, okay, super, schlimmer kann es ja nicht werden. So. 4 Monate später.
Wir reden jetzt über 2019 sind
die insolvent gegangen und im März 2020 hat Covid angefangen.
Aber vor Corona dann quasi.
Ja, genau. Wir dachten aber alle, okay, super, jetzt haben wir es, ne? Und dann kam Covid. Und das war echt so die Bewährungsprobe, glaube ich, für Reisebüros, ne? Und dann war auch in dieser ganzen Covid-Zeit, habe ich mich auch öfter gefragt, was mache ich denn, wenn wir nicht mehr reisen dürfen oder wenn das jetzt noch schlimmer wird, als man denkt oder sowas.
Ja, wenn der Markt dann bricht, kann ja auch sein.
Genau, und wo ich mir dann denke, was könnte ich anderes machen irgendwie, ne? Und dann habe ich viel nachgedacht, wirklich, und ich kam immer wieder darauf zurück, dass das mein absoluter Traumberuf ist. Und es ist auch, ich sage immer, ich habe noch, also es hört sich jetzt ein bisschen schnulzig an, aber ich sage immer, ich habe noch nie einen Tag gearbeitet. Für mich ist das eher wie so ein Hobby. Ich freue mich
über
das.
Stimmt, schnulzig, aber ja.
Ich habe tolle Kollegen, wir lachen viel zusammen und das ist und das so ein Geschenk, ich mein, was zu haben. Nee, aber ganz, ganz toll. Also wie viele Leute können das wirklich sagen, dass die super happy sind, zur Arbeit zu gehen?
Also ich definitiv nicht.
Also der Steffen,
Grüße an den Sport.
Ja. Also der Steffen, wenn er mir eine seiner 100 Sprachnachrichten am Tag schickt.
Mit 14 Unterbrechungen, weil der Aufzug kommt.
Und dann manchmal sagt, oh Mann, jetzt kommt da jemand. Ja, aber es ist ja schon auch, ich meine, das ist ja schon ein Geschenk. Das muss man so sehen. Ne? Weil es aber ja auch ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr expliziter Beruf ist. Also du hast halt nur mit Reisen zu tun. Während wenn du, ich sag jetzt mal, wie du und ich irgendwo im Büro, hast du halt mit vielen anderen unangenehmen Dingen zu tun.
Die Menschen.
Hast du ja auch. Mit Kunden, also ich sage mal, im nächsten Leben werde ich Kunde. Gibt's denn noch Kunden, wo du sagst, oh, bin ich nicht, oder kriegst du die in deine Euphorie ein, oder in deiner Leidenschaft alle irgendwie einwickeln? Oder gibt es halt natürlich schon auch diejenigen, die sagen, zu teuer, zu billig, zu weit, zu nah und ich gehe da jetzt lieber nicht.
Also es gibt so ein paar, wo es quasi schwierig ist, das zu finden, was gewünscht ist. Ja. Oder also
das heißt, wir kommen nicht mit dem Land an, sondern mit dem Gefühl.
Und aber das ist super, mit Gefühl. Also das kann ich total gut. Okay. Ne? Aber wir haben jetzt zum Beispiel, also so meine Lieblinge quasi sind immer, so, wenn wir jetzt zum Beispiel, da kommen Kunden an einem Montag ins Büro und sagen, ich habe mal in den Kalender geguckt. Am Freitag, ich habe am Freitag, und das ist gut, dass ja, auf dem Freitag, da haben wir ja lange Wochenende. So, da könnten wir doch. Und der Montag ist auch noch frei, wenn wir sehen, dass wir doch mal wegfahren.
Also der Montag dieses Jahr auf einem Montag.
Danke, haben wir, genau.
Also haben wir jedes Jahr.
Ja.
Muss man auch
so. Und dann denke ich mir, okay, schwierig. Ne? Dann weiß man, okay, jetzt sind Osterferien.
Und wir wollen dann wollen es mitnehmen.
Karfreitag hin, Montag zurück. Ist doch super, dann brauchen wir keinen
Urlaub. Ne?
So. Und dann denke ich mir,
72 Stunden Zeit.
Und dann kommen wir den Montag davor, also 4 Tage vorher. Und dann denke ich mir, okay, gut, das kann schwierig sein. Das
sagt man aber nicht nach Curaçao.
Ja. Und dann denkt man sich, naja gut, okay, das kann ja jetzt nicht sagen, sieht schlecht aus, sondern dann schaue ich halt irgendwie ins Team und dann habe ich das ungelogen, hatte ich mal, dann habe ich gesagt, wow, sie haben echt Glück, hier ist noch irgendwie, Mallorca war das, ne, und 3 Nächte ein gutes Hotel, auch gute Flugzeiten, dann hat anscheinend jemand abgesagt mit All Inclusive für 340 Euro pro Person, was aber echt super war, ne, und dann sagen die, naja, das ist ein bisschen teuer, können Sie denn noch mal genauer gucken? Das ist dann das, wo man sich denkt, also vielleicht wäre es schön gewesen, wenn man sich vorher mal Hochgedanken gemacht hat, wie die Welt funktioniert. Also toll ist jetzt zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt schon mal in den Kalender guckt, wann nächstes Jahr Christi Himmelfahrt ist, weil jeder möchte dieses Brückentag-Wochenende wegfahren. Vielen fällt es aber erst nach dem 1. Mai ein, wenn wir den ersten Feiertag hatten. Ne? Und wenn ihr jetzt schon guckt, also jetzt gibt es ja noch die Schnäppchen und alles für nächstes Jahr, weil noch alles verfügbar ist. Aber wer dann halt kurz vorher kommt, das ist immer schwierig.
Ne? Aber hattest du über ein Kundengespräch, dass du abbrechen musst, weil du gemerkt hast, ich kann, nee, so hast du es immer geschafft, irgendwie den Kunden glücklich zu machen?
Wahrscheinlich auch nicht immer, aber dann sagt man einfach, naja, man müsste halt nochmal drüber nachdenken, an welcher Stellschraube man da so ein bisschen machen möchte. Ne? Es gibt 5-Sterne-Urlaub, der auch irgendwie sehr exklusiv ist, was alles hat, was man hat, aber den gibt es halt nicht für 500 Euro oder nicht immer.
Ja,
ne?
Ja.
Oder man muss immer so ein bisschen um die Ecke denken. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt in Sommerferien weg und ich bin spät dran. So, das ist ja schon mal eine Realisation, wenn man weiß, okay, das muss man gucken, was es noch so gibt. Ne?
Ja.
Und wenn man dann überlegt, wo möchte denn keiner hin? Also, ne, oder was ist denn, ne, oder wo sind
Neu-Isenburg. Die,
wer oder wo sind nicht viele zum Beispiel, ne, oder, dass man da immer so ein bisschen in die Ecke sind.
Also, wie wär's dann mit Irak? Sind schöne Strände, kann ich sagen, gut im Moment, gute Stimmung.
Oh Gott! Kommt dann über die Schlagerpilot. Sag uns doch bitte nochmal drei Sachen, die Hendrik immer mitnimmt, wenn er. Also, was muss auf jeden Fall die drei Sachen, die du immer im Kopf hast, egal wo es hingeht?
Ein Handy-Ladekabel, also ein Handy, die Standard, ja, dann den Kulturbeutel und gute Laune.
Oh, okay, gute Laune, wenn ich raus.
Und der Entdeckergeist natürlich, ja. Also das ist je nachdem, wo es hingeht, ne? Und dass man sich ein bisschen darauf vorbereitet. Und wenn man jetzt einen Urlaub macht am Strand, dann gehört dann auch irgendwie ein ordentliches Kartenspiel und sowas mit rein, ne? Aber wenn man sonst unterwegs ist, guckt man in Afrika zum Beispiel, sind viele Flugtarife so, dass man zwei Koffer mitnehmen darf, auch wenn man eigentlich nur einen braucht. Und dann kann man sich überlegen, nehme ich noch einen zweiten Koffer mit und nehme Hilfsgüter mit, also alte T-Shirts oder irgendwie sowas, ne? Und guckt dann, dass man die vor Ort über den Reiseleiter niemals am Straßenrand anhalten und Kindern Süßigkeiten geben. Das ist ganz schlimm, ja? Weil dann verleitet man sie dazu, du musst nicht in die Schule gehen, du kriegst, was du brauchst, von den Weißen, die da anhalten. Das ist furchtbar, ne? Und so kann man dann aber gucken, der Reiseleiter zum Beispiel, gibt es dann vielleicht den Bürgermeister im Ort und der verteilt die Kugelschreiber an die Kinder. Oder wenn man, gibt es ganz oft als Giveaway, so Pflaster-Sets. Ne, irgendwie. Und wenn man die vor Ort den Müttern gibt, zum Beispiel, es gibt keine Pflaster vor Ort, okay. Was von, aber für den Notfall hätten die mal Pflaster.
Ne? Kann man sich da informieren? Also wenn man jetzt irgendwo hinfährt, ja, man will ja auch nicht mit Almosen irgendwie
ankommen. Nee, aber das wird auch nicht als Almosen, das ist ja nicht das, was ich nicht mehr brauche.
Ja,
ich
hier okay, so ungefähr, ne?
Aber das ist, also vieles wird vor Ort gebraucht, was für uns selbstverständlich ist, selbst Papier zum Beispiel. Und selbst das wird teilweise nicht gebraucht, weil es nicht mal die Grundbedürfnisse erfüllt. Ich war vor ein paar Jahren, ich habe über einen Träger namens World Vision, ein Patenkind in Äthiopien. Mhm. Und wir schreiben uns Briefe und so was und sind ganz gut betreut. Und man kann die Patenkinder besuchen. Und dann war ich in Äthiopien und habe mein Patenkind besucht, was irgendwie 10 Stunden vom Flughafen entfernt wohnt und sowas. Und da habe ich dann eine Liste bekommen, worüber sich das Dorf freuen würde. Ne? Und da waren dann zum Beispiel Kartenspiele dabei, aber mehr so Quartettsachen, irgendwie, ja, ja, wo es viel um Zahlen und so geht, weil Sprache ist ja nicht. Ne? Dann zum Beispiel so eine Solar-Powerbank und sowas. Ne? Und dass man halt mal guckt, habe ich das irgendwie oder habe ich Bekannte, die das haben, Kugelschreiber, Buntstifte, solche Sachen. Ne? Und wenn man sowas mitnimmt, sind die da alle sehr happy. Und er hat sich da auch sehr drüber gefreut. Das haben dann die Koordinaten haben das dann verteilt.
Gibt es denn ein Land, wo du sagst, wo du hin bist und du wusstest von Anfang an, da will ich nie wieder hin? Also nein, oder hast gesagt, okay, ich habe es gesehen, es ist ja deine Leidenschaft und da gibt es jetzt ja kein schön oder nicht schön. So, also, ne, sondern man erkennt die und sagt, okay, ich meine, das ist nicht meins. Gibt es eins, wo du sagst,
also es gibt ein paar Länder, wo ich sage, gut, es wäre jetzt auf einer Wiederholerliste, nicht zwingend das erste Land, wo ich wieder hin müsste.
Wenn es einfach kein Fall drauf wäre.
Nicht wirklich.
Also wo du sagst, nee, also wenn jetzt alle Strecke reisen und es gibt nur noch dieses Land auf Gottes Erden, dann...
Ich gebe ja auch Ländern und Städten auch manchmal mehrere Chancen. Ne? Es gibt so eine berühmte europäische Stadt, wo tausende von Menschen sagen, das ist die schönste Stadt der ganzen Welt. Und für mich ist der Punkt nicht über, das würde ich jetzt für mich behalten, aber...
Wie geht es mit London so beispielsweise? Ich weiß schon 2-3 Mal in London, das ist natürlich auch, aber es muss
Paris sein.
Aber ich war jetzt beispielsweise Berlin, ich war schon oft in Berlin und ich mag so große Städte nicht, aber tatsächlich so nach dem 3., 4., 5. Mal fängt man auch an, weil man kennt sich dann aus, man weiß schon, wo man nicht hingeht, wo man gerne hingeht, wo es was Gutes zu essen gibt, wo sie so ein bisschen tiefgesinnt und so. Und ich merke schon, wenn wir jetzt sagen, so 1-2 Mal im Jahr, auch wir fahren mal für ein Wochenende nach Berlin, dass ich mich auch darauf freue. Oder Hamburg habe ich lange nicht gemocht, bis ich dann öfter mal hingefahren bin. Also kurzum, es gibt kein Land, wo du sagst, nee,
es gibt gar nicht, mehr gibt's. Es gibt ein paar, da gab es nicht viele Sehenswürdigkeiten zum Beispiel, aber da haben es dann die Leute rausgerissen. Ja, okay. Also in einem europäischen Land hatten wir das war jetzt so eins, wo ich sagen würde, da habe ich jetzt eigentlich, glaube ich, alles gesehen. Da ist dann aber die Reinigungskraft vom Zimmer, ich habe mich dann zum Flughafen fahren lassen, die ist dem Auto hinterhergerannt, weil sie dachte, ich hätte den Euro auf dem Kopfkissen vergessen.
Oh.
Also sowas zum Beispiel. Und dann ist so diese Herzlichkeit von den Leuten.
Aber würdest du es denn sagen, würdest du einfach auch als Reiseliebhaber ein Land keine malig machen wollen, weil man sagt, das ist einfach subjektiv, aber ich möchte jetzt keinem ins Ohr legen, okay, Paris ist scheiße.
Ja, aber es ist total subjektiv. Das ist genau das. Also nur weil es für mich jetzt nicht so war, heißt es ja nicht, dass es... Das heißt ja nicht, dass es für andere... Ja, es gibt auch Leute, wir haben Stammgäste, die fahren dreimal im Jahr ins gleiche Land. Ich war auch schon da und ich denke mir, gut, irgendwas, also vielleicht haben die mehr gesehen als ich oder sie haben erfahren als ich. Genau, ja. Und dann gefällt mir, also jetzt zum Beispiel, weil ich von Benin so geschwärmt habe, ne, würdet ihr da hinfahren, würdet ihr zurückkommen und sagen, Gottes Willen, also die Hotels waren nichts und so Dinge, aber diese, ne, irgendwo zu sein, wo man nicht Tourist ist, sondern so ein Mensch irgendwie, der mit dazukommt und man will den so die Bräuchlichkeiten.
Aber da würde ich, glaube ich, dann einfach auch schon in ein Reisebüro gehen, würde vorher mal mich über die Infrastruktur, über das Land informieren und gucken, ob ich damit so prinzipiell zurechtkäme. Und dann hätte man ja, wir sind ja schon wieder fast am Ende.
Zum Beispiel das Dietzbacher Reisebüro.
Und dann hätte man ja in dem Fall das Dietzbacher Reisebüro. Ja. Nein, was mich sehr beeindruckt ist, es kostet nicht mehr. Ich hätte jetzt gedacht, also wobei ich finde, wenn ein Puffi mehr kostet, nicht schlimm, dafür sitzt da jemand, der mich berät.
Ach, also in den meisten
Fällen. Ja, genau.
Den meisten ist aber so günstiger.
Ja, macht ja nichts, aber es kostet keine 300 Euro mehr, ja. Sondern du hast vielleicht eine Servicepauschale und das finde ich dann auch okay. Und eigentlich ist man, also wer schon mal einen Flug gebucht hat, einen Flug mit diesem noch 30 Sekunden, dann ist dieses Angebot weg. Also sind 30 Sekunden nicht weg, aber trotzdem. Und dann siehst du plötzlich, oh Scheiße, ich habe die falsche Richtung oder die falschen Plätze oder was auch immer. Und dann wieder stornieren, wenn es überhaupt möglich ist. Also ich würde sowas tatsächlich, wenn ich es alleine machen müsste, im Reisebüro machen.
Also was ich ganz wichtig finde, ist auch zu sagen, dass das Reisen nicht irgendwas Privilegiertes sein muss. Ne? Ich glaube, jeder kann reisen. Es kann sein, dass man dann, wenn man ein kleines Budget hat, nicht zwingend 2 Wochen nach Sansibar fliegen kann. Aber eventuell ist es möglich, in der Nebensaison eine Woche auf eine Insel zu fliegen, ja. Und dann vielleicht 400 Euro zu bezahlen. Und wenn das zu viel ist, gibt es vielleicht auch Sachen in Deutschland, die ganz schön sind. Ne?
Airport, also, ich habe zum Beispiel
Airport. Auch Airport. Beispiel, ja. Nice. Also immer, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, glaube ich, kommt man da ganz gut hin.
Und
wenn
ich glaube, die in Airport denken will, aber
wenn man ein gutes Reisebüro hat und auch quasi Leute oder auch einfach Bekannte, die sich damit auskennen, dass man sich einfach überlegt, okay, unser Budget ist überschaubar, wo können wir hin? Ne? Aber dann halt nach Möglichkeit nicht kurzfristig, sondern die Frühbucher mitnehmen, ne? Und es lohnt sich tatsächlich.
Warte, ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein bisschen Aftershow-Party mit den Schlagerpiloten und sagen vielen Dank. Wow, Henning, warum?
Leute, geht reisen, geht ins Reisebüro.
Diesmal Reisebüro und auf jeden Fall nächsten Mittwoch wieder und wir machen dann 134 Folgen jedes einzelne extra mal durch.
Ich weiß es nicht. Ja. Schaut euch die Welt an, die ist wundervoll.
In diesem Sinne, au
revoir. Ich habe mir den Letschert an, der Letschert. Bis dann, tschüss. Ich
jetzt aus.
Schmetterling im Kopf, der Podcast mit Steffen und Joch.